Herzlich willkommen zur 25. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Strategie- und Markenberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Varena Junge, die zusammen mit Antoine Berger das Hamburger Start-up Yoke gegründet hat, das den Kunden von Online-Shops über ein Plugin die Möglichkeit bietet, im Moment der Kaufentscheidung ihren CO2-Footprint zu kompensieren. Die Gelder fließen in Aufforstungsprojekte, über die Varena im Gespräch aufklärt und dabei auch nicht die schwarzen Schafe der Branche und die Herausforderungen, die mit Aufforstungsprojekten verbunden sind, verschweigt. Erfahrt im Podcast, wie Yoke es möglich macht, Kaufentscheidungen transparent zu machen, warum die Gründer auf Aufklärung statt auf Moral und Vorschriften setzen und warum Varena überzeugt ist, dass sich über den Druck der Konsumenten und die erweiterte Regulatorik in der Wirtschaft sehr viel ändern wird in den nächsten Jahren. Erlebt im Gespräch eine visionäre Gründerin, die anpacken und verändern will und ihre Schaffenskraft seit 15 Jahren für den Klimaschutz einsetzt. Und vielleicht ist Yoke ja auch für euren Online-Shop eine Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Herzlich willkommen, Varena.
Hallo, Annette.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf das Gespräch, denn du hast ein spannendes Thema, was im Moment, glaube ich, auch ganz viele bewegt. Aber bevor wir darauf einsteigen, ich will es jetzt noch ein bisschen spannender machen für unsere Zuhörer, möchte ich gerne von dir wissen, du hast schon einen ziemlich bewegten Lebenslauf, obwohl du ja noch recht jung bist. Wie bist du zur Gründung von Yoke gekommen? Was waren so die Stationen davor und was hat dich bewegt, genau dieses Startup auf die Beine zu stellen?
Also ich bin kein Fan davon, dass ich sagen kann, vor 15 Jahren war das schon genauso angelegt in meinem Lebenslauf, sondern das hat sich ergeben aus unterschiedlichen Zufällen, aber auch natürlich damit, dass ich schon ein Leitthema für mich habe. Und das habe ich durchaus vor 15 Jahren identifiziert. Und das ist das Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz. Mhm. Damals noch nicht in aller Munde, mittlerweile ja jedem ein Begriff. Dort wurde einer dieser wissenschaftlichen Studien dazu veröffentlicht, mhm, vom Intergovernmental Panel for Climate Change. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, wieso spricht da nicht die ganze Welt drüber? Das ist doch unglaublich wichtig, das Thema. Wieso ist das hier nur so eine Randnotiz quasi? Genau, und habe ab dann angefangen, dass mich das Thema begleitet hat und ich zunächst als Aktivistin bei Greenpeace mich viel dafür eingesetzt habe und das dann auch für mich festgestellt habe, ich möchte das gerne studieren und Umweltwissenschaften studiert habe. Und da war, glaube ich, dann so der erste Switch dorthin, dass ich gesagt habe, okay, das Problem weiter zu verstehen, hilft mir aber nicht wirklich, weil das löst das Problem nicht. Es muss eher an Lösungen gearbeitet werden. Und daher kam der dann sicherlich etwas zu damaligen Zeit ungewöhnliche Switch, dass ich auch gesagt habe, ich will in die Wirtschaft gehen. Ich habe auch als zweites Studienfach dann BWL dazu genommen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich muss die Wirtschaft verstehen. Dort wird viel schneller Entscheidungen getroffen und dort finden die ganzen Auswirkungen statt. Ja. So, und das war natürlich damals auch eher das Feindbild, ja, alle Wirtschaftsunternehmen eigentlich grundsätzlich auf der bösen Seite der Macht. Und genau, für mich so eine Mischung aus entweder die böse Seite der Macht von innen heraus verändern oder eine Alternative dazu entwickeln. Und das hat sich dann glaube ich, als Grundtenor durch meinen Lebenslauf gezogen. Aber dann habe ich ganz viel ausprobiert, sowohl bei den Themen, also von der Fashion-Industrie über Elektromobilität zu erneuerbaren Energien, als auch die Rollen, die ich eingenommen habe als Unternehmensberaterin, als Projektleitung.
Was hast du denn zum Beispiel in der Fashion-Industrie gemacht? Die ist ja jetzt gerade sehr ins Blitzlicht gerückt, die Fashion-Industrie, dass sie nicht so gut ist, wie wir das alle lieber hätten. Was hast du denn zum Beispiel in der Fashion-Industrie gemacht?
Genau, da war ich als Unternehmensberaterin tatsächlich tätig und habe die Lieferketten damals schon überprüft und die ersten Projekte gemacht mit Unternehmen, die da das damals schon auf der Agenda hatten, zu sagen, man guckt jetzt mal in die Lieferkette rein und versucht überhaupt erstmal einen Überblick zu kriegen, was passiert denn da? Das ist auch bis heute weiterhin ja das Kernproblem, dass die häufig so verzweigt sind, dass das ganz schwierig ist, da Einblicke zu haben. Und ich war dann viel in Bangladesch und China, dort, wo tatsächlich ja die meisten Lieferanten sind, und haben dort Teams aufgebaut, die sogenannte Audits durchgeführt haben, also Umwelt- und Sozialstandards überprüft haben in der Lieferkette. Und dann ging das natürlich immer weiter in die Richtung, dass man sagt, okay, dann gehört aber eigentlich auch eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie bei euch im Kerngeschäft und auf Unternehmensebene mit dazu. Es reicht nicht, wenn man dort nur rumpiekst. Das war nochmal so, genau, das Thema, das war auch noch bevor Rana Plaza stattgefunden hat. Also das einbrechende Gebäude, wo viele Menschen bei gestorben sind, viele Arbeiterinnen. Und was so die Fashion-Industrie aufgerüttelt hat und sicherlich so ein Wachwertmoment war.
Ja, das haben dann wirklich alle mitgekriegt. Das war natürlich eine ganz schlimme Katastrophe, aber was den Wake-up-Call angeht,
es ist schön,
das mag man gar
so,
nicht
ne?
aussprechen. Ja, es ist eigentlich immer so und man mag es gar nicht aussprechen, aber zumindest hat es das Thema wirklich, wirklich visible gemacht und da konnte dann keiner mehr dran vorbeigucken, wie Arbeitsbedingungen sind und was es für andere bedeutet, dass wir ein T-Shirt für 5 € kaufen können und noch nicht mal so ein ganz schlechtes, was man für 5 € kriegt. Und wo du das gerade mir das Stichwort Lieferkettengesetz gegeben hast, mal einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wer sich für das Lieferkettengesetz, wer sich dafür mehr interessiert, da habe ich gerade einen sehr spannenden Podcast auch aufgenommen mit der Andrea Buri von Avery und mit dem Bodo Schulze, der wie ich ein B-Corp-Leader ist und sich mit dem Thema Lieferketten näher auseinandergesetzt hat. Und der ist auch noch ganz frisch, der Podcast. Und wer da so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Stand der Gesetzgebung haben möchte, dem kann ich also diese Folge sehr empfehlen. Denn ich glaube, da haben wir alle noch ziemlich Nachholbedarf. Was ist das? Wofür brauchen wir das? Was fordert die Gesetzgebung? Und für die, die es interessiert, da gibt es Informationen dazu.
Das ist bestimmt super hilfreich, weil das Thema tatsächlich einfach so viele Aspekte umfasst und viele ja gerade auch erst anfangen, sich damit zu beschäftigen.
Absolut. Genau, du bist dann was war deine nächste Station? Ich glaube, dann kam auch schon die Gründung von Anyway. Ist das richtig?
Da kamen noch ein paar andere Stationen. Ich habe noch eine Elektroauto-Null-Serie entwickelt und also die wirklich diverse unterschiedliche Sachen noch gemacht. Dann war ich verantwortlich für die Innovationsabteilung eines großen Ökostromunternehmens und dort ist die Idee zu Anyway entstanden, meiner ersten Startup-Gründung. Und das war dann quasi eine Ausgründung. Anyway, das meine ich auch und das passt auch eigentlich zu meiner zweiten Gründung. Es ist nie so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen und ich überlege mir mal, womit, ja.
Womit und machen ja viele. Viele
das machen,
sagen
genau.
Ja,
und
wo kann man
ich
Geld
habe
verdienen?
Auch großen Respekt davor für die, die sozusagen so eine Struktur für sich da finden. Für mich hat sich das eher immer ergeben, einfach aus der Tätigkeit und aus dem Ziel, was ich hatte. Und mein Ziel war immer, möglichst viel Impact in meinem eigenen Tun zu haben. Und das geht dann nur über eine gewisse Skalierbarkeit, ja, über dass ich irgendwie multiplikatorisch quasi tätig sein kann, ja. Und das ist für mich halt in Unternehmen oder mit Unternehmen.
Vielleicht stellst du ganz kurz einmal Anyway auch vor. Wir wollen zwar heute hauptsächlich über York sprechen, aber ich finde Anyway auch ein wunderbares und ganz innovatives Konzept und vielleicht kannst du das noch mal kurz vorstellen.
Sehr gerne. Anyway hat gestartet als Plattform für Ökostrom direkt vom Erzeuger, quasi das Airbnb für grünen Strom. Man kann sich direkt den Ökostrombauer oder Bauerin aus der Region in der eigenen Umgebung oder auch je nachdem, ob man lieber Sonne, Wind oder Wasser mag, aussuchen und halt statt von großen Unternehmen oder Konzernen seinen Strom tatsächlich direkt von diesen Erzeugern, die selber in Erneuerbare investiert haben und die betreiben, investieren. Und das Leitthema darunter ist eigentlich Demokratisierung, ja, Sachen Mittelsmänner rausnehmen und es zu ermöglichen, dass diejenigen, die tatsächlich schon an der Energiewende arbeiten, besser unterstützt werden und diejenigen, die jetzt nicht einen Garten haben, der groß genug ist für ein Windrad, trotzdem diese Energiewende unterstützen können. Das heißt, es haben sich dann Crowdfunding-Projekte angeschlossen. Wir haben den Pizzakarton Solarstrom erfunden. Also man könnte sich in Größe eines Pizzakartons an Solaranlagen als Mitinhaber beteiligen und in diese Richtung entwickeln.
Fand ich eine wunderbare Idee, um das mal so greifbar zu machen. Da ist dieses große Windrad oder diese große Solaranlage und ich kann mich mit der Pizzakartongröße beteiligen, fand ich sehr schön.
Ja, und ich finde, das darf irgendwie, das ist sicherlich etwas, was mir auch einfach Spaß macht, wenn diese Themen auch Spaß machen dürfen, ja, und wir sie nicht immer alle ganz so ernst und auch nicht so technisch betreiben, ja. Ist es wichtig, sich über technologische Erneuerungen in dem Bereich auszutauschen, aber das sind am Ende Expertenforen und dort, wo ich die Menge begeistern will, ja, und vielen Zugang ermöglichen muss, dann muss ich so ein Thema irgendwie anders strukturieren und es einfach machen und so, dass es irgendwie eine Aufmerksamkeit schafft. Und das ist immer eine große Herausforderung, das Thema Strom sexy zu machen. Ja, das war absolut lange Zeit so unser Leitspruch und einfach die Herausforderung, an der wir da täglich gearbeitet haben. Genau. Das Team arbeitet da auch weiter dran.
Ja, eben. Anyway gibt es weiter.
Genau, dort ist dann auch quasi wieder die Idee für das nächste Startup entstanden. Also das meine ich mit, das hat sich sozusagen alles eigentlich so evolutionär ergeben, weil wir uns dort natürlich immer mit der Frage beschäftigt haben, was treibt unsere Kunden um, wie können wir denen helfen, ihre größten Probleme zu lösen. Und das Thema, wie kann ich klimafreundlich leben, ist für ganz viele, gerade auch in den letzten 2 Jahren, nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Anstoß geworden. Und die Zielgruppen, die sich damit beschäftigen, sind auch einfach nochmal gewachsen. Und dadurch, dass auch die jüngeren Zielgruppen sind, kommt da natürlich auch immer mehr. Und das gepaart mit aber dann teilweise auch so einer, oh, das ist so schwierig, das Thema, ja, in der Wahrnehmung. Und ich muss Expertin werden, um mich damit, um wirklich Klimaschutz betreiben zu können, ja. Und dann hat man wieder so das Gefühl, da sind so viele Hürden irgendwie, um aktiv zu werden. Und während es vielleicht im Bereich Ökostrom eigentlich ja noch relativ einfach ist, ich muss nämlich einmal meinen Anbieter wechseln, ja, und habe zack genau das Richtige getan und meinen CO2-Fußabdruck deutlich reduziert, ist das im Bereich Konsum, der immerhin auch 40% unseres CO2-Fußabdrucks im Durchschnitt ausmacht, deutlich schwieriger. Weil erstens ist das nicht so eine Entscheidung, die ich einmal im Jahr treffen kann, sondern ich treffe täglich Entscheidungen, was ich konsumiere. Und dann kann ich mich nicht jedes Mal damit eingehend auseinandersetzen. Und es gibt auch nicht so ganz klar immer die bessere Alternative. Man muss ja auch sagen, in welchem Ökosystem leben wir denn oder was wird uns angeboten und welche Möglichkeiten hat man auch, Entscheidungen zu treffen?
Na, ich glaube, man weiß es auch teilweise nicht. Ich war so überrascht, als der Jan Bredak, der Gründer von Veganz, hier im Podcast gesagt hat, Käse hat einen größeren CO2-Ausstoß als Fleisch. Ja. Da war ich so ganz überrascht, weil, muss ich ehrlich sagen, wusste ich nicht, weil wir das gerade gelernt haben, dass die Kühe so viel CO2 ausatmen und das ist alles so
und
schwierig.
Und das Steak grundsätzlich, ja, genau.
Genau, und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ja, aber das rettest du nicht, indem du Käse isst. Du musst dann schon wirklich vegane Alternativen suchen. Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel so Aufklärungsbedarf und ganz viel Unwissen. Und gleichzeitig kommt ja schon gleich die Diskussion von Greenwashing wieder mit rein. Also man
sehr viel. Und die Sache ist natürlich, nicht jeder kann sich, es gibt jetzt so viele Konsumentscheidungen, die ich treffe, wenn ich mir zu jeder Konsumentscheidung eine Stunde Podcast anhören muss, um zu verstehen, was das Richtige ist. Und das ist eigentlich, deckt auch noch nicht das Thema. Dann komme ich ja zu nichts mehr in meinem Leben. Und nebenbei habe ich irgendwie 1000 andere Probleme, einen Job, eine Familie, was auch immer, womit ich mich beschäftigen möchte. Ne? Hobbys ist auch völlig okay, ja.
Ja, nicht, und einfach
das ganze
Freizeit.
Leben muss ich nicht,
eigentlich wollen wir
Leben
ja auch
unbesorgt. Klimaschutz wandeln. Ja,
genau, wir wollen ja auch unbesorgten Konsum. Das ist ja auch richtig. Und nun werden wir aber auch gerade gesagt, Mensch, ihr müsst mal ein bisschen drüber nachdenken, was ihr eigentlich konsumiert. Da habt ihr jetzt mit York eine Lösung, ein Angebot geschaffen.
Genau, also unsere Motivation ist es, dass wir zum einen diese Informationen ganz einfach zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, unsere Vision ist es, dass so wie heutzutage Kalorienangaben bei Produkten vorhanden sind, das in Zukunft auch mit CO2-Werten der Fall ist. Und ich dadurch eine einfache Vergleichbarkeit schaffe, und zwar direkt dort, wo ich die Entscheidung treffe. Ich muss dann nicht den Podcast hören, ja, und dann weiß dann im Nachhinein, ah, na toll, schon wieder die falsche Entscheidung getroffen, sondern kann das während der Kaufentscheidung diese Informationen für mich nutzen und dann auch eine Kompensation vornehmen von dem CO2-Fußabdruck, den ich im Konsum wirklich spezifisch verursache. Und das machen wir, indem wir uns zurzeit auf den Bereich E-Commerce konzentrieren. Mhm. Dort ist so eine Integration natürlich deutlich einfacher als jetzt im stationären Handel.
Ja.
Und dort auch schon anspruchsvoll genug. Und genau, also da schließen sich natürlich ganz viele Herausforderungen dran. Und wenn man dann weiterdenkt, ist auch schon die nächste Frage, eigentlich muss man auch noch Wasser mit berücksichtigen und soziale Aspekte. Also da haben wir viel und lange zu tun, glaube ich. Und jetzt erstmal kümmern wir uns um das Thema CO2-Fußabdruck von Produkten. Und da ich ja als Unternehmensberater, da schließt sich nämlich jetzt so ein bisschen der Kreis, dass vorher mir Lieferketten angeguckt habe und damals auch den CO2-Fußabdruck von zum Beispiel einem T-Shirt versucht habe zu ermitteln, stellt sich jetzt uns die Frage oder war unserer Ansätze, wie können wir das eigentlich so machen, dass man das wirklich für Millionen von Produkten schnell und einfach machen kann, so damit man diese Informationen zur Verfügung stellt und nicht weiterhin dieses Konzept fährt, dass man eine Unternehmensberatung für jedes einzelne Produkt loslaufen lässt, nach Bangladesch und China fliegt, sich die Sachen misst, auswertet. Das ist ja überhaupt nicht skalierbar.
Und ihr bietet jetzt ja euren Kunden oder potenziellen Kunden, E-Commerce-Händlern, bietet ihr jetzt ein Tool an, was sie verwenden können in ihrem Shop, wo ihr dann für jedes, nehmen wir jetzt mal Mode, Kleidung, wo ihr jetzt für das T-Shirt, die Jeans, für egal was man in den Warenkorb legt, berechnet, das wäre jetzt auch gleich meine Frage, wo kommt dieser Wert her, aber einen CO2-Fußabdruck ermittelt, den man dann als Kunde, wenn man möchte, kompensieren kann. Ist das so ungefähr richtig?
Mhm. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung. Ich muss dazu einen kleinen Disclaimer geben, dass die CO2-Berechnung, da sind wir noch in der Produktentwicklung. Das geht natürlich iterativ voran. Und wir machen das mit ein paar Pilotshops zurzeit ausgewählt. Heute kann man schon unser Plugin nutzen, um einfach zu sagen, so oder so hat dein CO2-Fußabdruck, dein CO2-Einkauf hat einen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, leiste doch einen Klimabeitrag direkt im Warenkorb, fügt den hinzu. Der ist dann noch nicht ganz spezifisch anhand der genauen CO2-Werte. Aber das ist ja auch, wie das in der Banking-Industrie stattfindet. Man kann natürlich anhand der Höhe des Warenkorbwerts zum Beispiel schon mal sagen, so das ungefähr hat einen größeren CO2-Fußabdruck oder einen kleineren. Genau, das sind dann so eher ungefähre Werte. Aber zumindest schon mal anfangen. Genau, das machen wir. Und das ist halt, wir kümmern uns dann um die ganze Abwicklung, um die Auswahl der Projekte. Auch das ist ja ein anspruchsvoller Bereich, weil das Thema CO2-Kompensation natürlich auch richtig gemacht werden muss, damit es gut ist und uns nicht in ein paar Jahren auf die Füße fällt.
Genau, ihr habt da eigentlich zwei große Themen. Das eine ist die Berechnung, wie viel CO2-Ausstoß hat ein T-Shirt versus eine Jeans, beziehungsweise vielleicht dieses T-Shirt versus dieses
das andere T-Shirt,
Fragezeichen. Und dann habt ihr das andere Thema, Kompensation ist gut, man kennt das ja bisher schon, wollen Sie CO2, hier bei Flügen kennt man es ja schon, wollen Sie Ihren Flug kompensieren, dann klickt man das Häkchen und dann zahlt man halt ein bisschen mehr für diesen Flug. So in der Art wollt ihr das jetzt ja auch machen. Jetzt sagst du, ihr seid noch in der Entwicklung, aber wie muss ich mir das vorstellen? Könnt ihr nachher, ich lege in meinen Warenkorb zwei T-Shirts, eins, sagen wir mal, ist Organic Cotton und das andere ist Polyester, könnt ihr mir dann, rechnet euer Plugin könnt ihr ausrechnen oder woher bezieht ihr dann die Daten, um zu sagen, okay, bei deinem Polyester-T-Shirt hast du den CO2-Abdruck oder Viskose-T-Shirt, muss ja nicht gleich Polyester sein, könnte ja auch Viskose sein. Und bei deinem Organic Cotton T-Shirt hast du den und den Fußabdruck. Wie geht das?
Genau, also das ist natürlich das Entscheidende, dass wir diese Unterscheidung vornehmen können, weil nur dann sind wir eine gute Entscheidungshilfe. Wenn wir sagen, ob T-Shirt du jetzt das eine T-Shirt kaufst oder das andere, ist eigentlich ziemlich egal, dann hilft das ja dem Endkunden nicht wirklich oder der Endkundin, die eine Entscheidung treffen will. Und das ist die erste Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, dass wir angeguckt haben, wie groß sind denn eigentlich die Unterschiede bei beispielsweise einem weißen T-Shirt, was ich kaufe. Ja. Und die sind tatsächlich signifikant. Also der Unterschied zwischen einem T-Shirt aus Bio-Baumwolle, was in Portugal gefertigt wurde, zu einem Unterschied aus zu einem T-Shirt aus Polyester, was in China gefertigt wurde, sind 40% CO2-Emissionen Unterschied. Also wirklich relevante Unterschiede, die sich bemerkbar machen und die dann mir auch bei einer Kaufentscheidung helfen können. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ich sage, das andere T-Shirt aus China, das ist aber jetzt genau das, was ich will, weil das hat irgendwie den Aufdruck oder es gibt vielleicht auch manchmal, oder es ist das Sport-T-Shirt, und im Sportbereich gibt es noch nicht ganz so viele Alternativen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann so ist, dass dadurch natürlich auch ein Effekt stattfindet, dass es nur noch eine Auswahl zwischen guten Produkten gibt. Aber in der Zwischenzeit gibt es die halt auch nicht immer zur Auswahl. Und dann kann man zumindest sich bewusst entscheiden und den Rest kompensieren.
Wie macht ihr das? Ihr habt jetzt einen Partner, sagen wir jetzt mal, das ist eben der E-Commerce-Bekleidungsanbieter und ihr nehmt dann seine ganzen Artikel auf und bewertet die wie? Du hast jetzt ein schönes Beispiel gesagt, Bio-Baumwolle aus Portugal versus Polyester aus China. Mhm. Habt ihr dann einen Wert für Transport China-Deutschland, für Polyester-Produktion oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, also letztendlich kann man sich wirklich so vorstellen. Also wir wir entwickeln für die Produkte erstmal grundsätzlich, je nach Kategorie, wie muss so ein CO2-Fußabdruck berechnet werden, was muss alles berücksichtigt werden. Mhm. Und dann haben wir erstmal Durchschnittswerte, die wir dort hinterlegen. Und je nachdem, welche Informationen ich jetzt von so einem spezifischen Produkt bekomme, im Bereich Fashion ist das natürlich relativ schön, weil ich sehr viele Materialangaben habe und dann das direkt schon auch meistens das Gewicht kenne und die Farbe, die auch noch relevant ist für den CO2-Fußabdruck. Und ich weiß das Herstellungsland. So, und diese Informationen, die kriegen wir aus dem Online-Shop, die sind dort ja hinterlegt. Und die speisen wir jetzt in unser Berechnungstool ein und das ersetzt quasi diese Durchschnittswerte durch die spezifischen Werte, die wir haben. Und die werden dann verknüpft mit entsprechenden Datenbanken, die dafür CO2-Werte liefern oder unseren eigenen Zwischenberechnungen, die wir dann noch nutzen, um dann auf die Datenbank zuzugreifen. Und das sorgt dafür, dass man im Zweifelsfall nicht den 100% genauen CO2-Fußabdruck hat. Klar, es ist halt genau nicht, dass ich stehe in der Fabrik mit meiner Stoppuhr und weiß genau, wenn hier 5 Jeans produziert wurden, dann hat die Glühbirne ungefähr so lange gebrannt, um es plakativ darzustellen.
Ganz plakativ, ja.
Aber es reicht halt, um eine Entscheidungsrelevanz herbeizuführen. Und dafür sind halt diese 80% ungefähr von dem CO2-Fußabdruck total relevant. Und wir geben auch wir nennen das den Accuracy Factor, den geben wir mit an. Also Informationen hatten wir hier vorliegen bei diesem Produkt und dementsprechend, wie akkurat kann unsere Berechnung sein? Wenn wir beispielsweise uns jemand zu einem T-Shirt nur sagen kann, das ist Baumwolle und ich weiß noch nicht mal, ob das Bio-Baumwolle und alle anderen Faktoren auch nicht, noch nicht mal welche Größe, wie schwer, Damen oder Herren. Aber also wir können quasi überall anders, müssen wir unsere Durchschnittswerte nehmen, dann ist natürlich der Akkuratsfaktor erstmal relativ niedrig.
Mhm. Wie ist denn die Resonanz im E-Commerce von potenziellen Kunden? Sehen die das als eine große Chance? Weil wir ja wissen, ich glaube, du hattest auch das vorhin schon mal genannt, Kunden sind immer interessierter, die wollen wissen, welchen Fußabdruck sie mit ihrem Konsum hinterlassen. Von daher könnte man ja sagen, da müssten ja die E-Commerce-Händler begeistert sein und sagen, cool, dann kann ich das jetzt abbilden und ja auch noch eine Lösung bieten, zu der kommen wir gleich. Ich könnte mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass manch einer sagt, boah, ich habe aber da ja auch einige ganz schöne schwarze Schafe in meinem Sortiment. Will ich das denn jetzt so öffentlich machen mit so einer Zahl?
Ja, tatsächlich gibt es beides, wobei erstere Reaktion überwiegt, weil die Herausforderung, vor der man als Online-Händler steht, ist, dass man selber an diese Informationen natürlich nicht direkt rankommt, weil man ist nicht der Produzent. Ich kann nicht selber sagen, ich gehe jetzt auf meinen Lieferanten zu und frage den mal, welche Transportwege standen denn noch dazwischen und welches Material genau. Und ne, sozusagen diese ganzen Informationen, da müsste ich immer erstmal an die Brand rangehen und dann kriege ich es. Das heißt, für Online-Händler ist das unheimlich schwierig, diese Informationen zu bekommen. Und gleichzeitig ist der CO2-Fußabdruck, der im Onlinehandel besteht, meistens 90% durch die Produkte. Ja? Das heißt, der Rest, welchen Stromanbieter ich in meinem Warenhaus habe, macht nur einen ganz kleinen Anteil aus. Die Büros sind meistens nicht groß, die Mitarbeiteranzahlen sind im Verhältnis gering. Der Rest findet alles online und digital statt. Also es gibt wenig andere Bereiche, wo irgendwie CO2 entsteht, außer bei den Produkten, die über die digitale Ladentheke gehen. Und damit beschäftigen die sich natürlich und deswegen haben wir da auch angesetzt. Also bevor wir die Firma gegründet haben, ist das immer der erste Schritt, dass ich mit Online-Händlern gesprochen habe, um zu verstehen, löst das überhaupt ein Problem, was sie haben? Nicht nur von den Endkunden, sondern auch von den Online-Händlern. Und es gibt durchaus auch die Reaktion, die sagen, okay, wenn ich da jetzt feststelle, da habe ich aber ein paar schwarze Schafe drin, super, dann kann ich das Tool ja aber nutzen, um mir das erstmal selber anzugucken und mein Portfolio dadurch zu scannen und dann gegebenenfalls die 10% schlechtesten Produkte auch aus meinem Sortiment zu nehmen. Also ich kann es auch für mich als Entscheidungshilfe nutzen.
Und das heißt, ihr habt ein Tool wirklich, wo ich mein Sortiment mit abgleichen kann, wo ich erstmal, wo ich das einfüttern kann, um dann erstmal überhaupt, wie du sagst, so eine Idee zu kriegen, okay, 90% meines Sortiments stehen eigentlich ganz gut da und da habe ich 10% schwarze Schafe oder vielleicht auch krasser, 50-50 könnte ja auch sein.
Genau, oder andersrum, ich habe 10% richtig gute Produkte und vielleicht überlege ich mir, dass ich die stärker in Fokus stelle, dass denen mir von der Werbefläche, die ich in meinem Online-Shop habe, zur Verfügung stelle. Ja, also es gibt ja auch eine positive Incentivierungsmöglichkeit, wovon ich ein großer Fan bin, zu versuchen, eigentlich die guten Alternativen hervorzuheben und darzustellen.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auf, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Von Kunden. Habt ihr auch schon erste Resonanz von Kunden, also Kunden von diesen E-Commerce-Shops? Wird das positiv aufgenommen? Ist das so, endlich habe ich mal eine bessere Entscheidungsbasis? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass manche sagen, oh nee, jetzt kann ich nicht mal mehr ein T-Shirt kaufen, ohne mit diesem CO2 konfrontiert zu werden.
Für uns fängt eigentlich die Frage sozusagen noch ein bisschen vorher an, damit womit wir uns zurzeit beschäftigen, ist, wie stellen wir diesen CO2-Wert so dar, dass er auch leicht verständlich ist? Weil mit sozusagen einem reinen Kilogramm-Wert, am besten noch auf die dritte Nachkommastelle irgendwie.
Jetzt nicht so viel anfangen?
Genau, das ist so ein bisschen man hat das ja schon bei Kilokalorien manchmal, dass man sagt, man hat jetzt irgendwie, was war das jetzt eigentlich, ja? 333 zu 300, was war das, 36 oder so,
ja? Löffel oder war das fürs ganze Essen?
Und darf ich eigentlich am Tag 3000 oder 30.000? So, da sind wir zurzeit dabei, auszuprobieren, was so das eine der Herausforderungen auszuprobieren, wie kann man das eigentlich besser kommunizieren und besser darstellen? Weil das ist erstmal die Basis. Und klar, es gibt auch den Online-Shop, der gesagt hat zu uns, also bei unseren, wir müssen das gar nicht implementieren, bei uns werden Anti-Greta-Sticker im Online-Shop gekauft, so ungefähr. Oder unsere Kundschaft klebt sich Anti-Greta-Sticker auf ihre Motorräder. Das ist...
wir brauchen das nicht. Das
müssen wir gar nicht erst ausprobieren. Ja, da, das gibt es, aber wenn man sich die Zahlen im Markt anguckt, merkt man einfach die Zielgruppe, diejenigen, die sagen, Klimaschutz ist für mich relevant, ich würde gerne einen Beitrag leisten, ich weiß aber an vielen Stellen nicht wie und was ist die richtige Entscheidung. Mhm. Das ist jetzt schon die größte Zielgruppe und sie wächst weiter. Und dazu kommt, es sind auch häufig, gerade im Online-Shop sind es natürlich auch eine jüngere Zielgruppe, die auch gewohnt ist, damit zunehmend Transparenz einzufordern und zunehmend zu sagen, ich möchte Informationen haben, die ich nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen. Und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung auch, dass mir die geliefert werden von den Shops, in denen ich einkaufe.
Ja, ich fand das sehr interessant. Ich habe ein Konto bei der Tomorrow Bank und der Jakob Berndt war ja auch kürzlich bei mir im Podcast, auch eine wirklich sehr, jetzt mache ich schon wieder Eigenwerbung, aber muss sein, weil es wirklich auch eine ganz tolle Folge war mit unheimlich viel Information dazu, was ich mit meinem Geld, was für Entscheidungen eigentlich ich damit darüber treffe, bei welcher Bank ich mein Geld anlege. Also sehr, sehr hörenswert, sehr interessant. Und die haben gestern gerade veröffentlicht, dass sie ein Tool auch jetzt integriert haben, das heißt Ecolytic, womit ich beim Kauf auch gegen die Information bekomme. Also ich bezahle jetzt mit meiner Kreditkarte von der Tomorrow Bank und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so habe ich es verstanden. Und ich bekomme dann für das, was ich gekauft habe, auch meinen CO2-Fußabdruck mitgeteilt. Und was ich so interessant dabei fand, dass Tomorrow mir freistellt, ob ich diese Information haben möchte oder nicht. Und das hat mich eigentlich am meisten. Also ich fand es toll, dass sie das gemacht haben. Ich habe es natürlich auch sofort angestellt, das Feature in der App. Aber dass sie das freigestellt haben, möchtest du lieber Kunde das oder möchtest du das nicht? Und dann konnte ich, es war erstmal ausgeschaltet und wenn ich es wollte, musste ich es in der App aktivieren. Yeah. Worauf ich so zu dem Punkt gekommen bin, auch in Vorbereitung jetzt für unser Gespräch, dass ich dachte, okay, die müssen ja irgendwie die Erfahrung oder den Insight haben, dass es durchaus auch Kunden gibt, die das nicht wissen wollen. Weil sonst könnte man ja sagen, wir machen das, wir sind Tomorrow, wir haben klare Nachhaltigkeitsziele, wir wollen Transparenz und wir machen das fertig. Aber nein, sie stellen es frei zur Wahl.
Ich finde, das entspricht aber auch dem Punkt, der mich mitleitet. Und zwar, ich finde, ich bevormunde ungern. Ich finde, Menschen dürfen weiterhin ihre Entscheidung treffen und auch die Entscheidung, wenn ich Informationen vorliegen habe, mich manchmal für was zu entscheiden, was fürs Klima nicht die beste Option ist, ist weiterhin eine Entscheidung, die wir frei sind zu treffen. Ich finde nur, es ist wichtig, dass man die bewusster treffen kann, weil man die Möglichkeit hat, diese Informationen mit einzubeziehen in seine Entscheidungsfindung. Vielleicht ist es bei uns so, dass man dann selber ein bisschen aktiver entscheiden muss, will ich diese Information mit einbeziehen in meine Entscheidung oder nicht, aber sie ist erstmal vorhanden. Und am Ende hat man natürlich auch wieder das Beispiel mit den Kalorien. Die Frage ist, wie tief steige ich ein? Gucke ich immer nach dieser Information, um sie zu berücksichtigen? Oder gucke ich nicht so sehr ins Kleingedruckte quasi und sage, nee, für diesen Einkauf ist mir das jetzt einmal egal. Und das finde ich ist auch völlig fein.
Kalorien, ein sehr schönes Beispiel, denn ich kann Kuchen essen oder keinen Kuchen essen oder ich kann auch Kuchen essen und noch die Sahne dazu nehmen. Ja. Und ich weiß natürlich, dass die Sahne mehr Kalorien hat und dass ich mir das eigentlich sparen sollte, aber ich entscheide mich dann dafür zu sagen, nein, heute hau ich rein. Jetzt will ich die Sahne oder ich entscheide mich eben nicht dafür. Also
total. Hier oder, steht und, mehr, und das nächste auch, ne? Ich entscheide mich vielleicht, gönne ich mir heute einfach nochmal das zweite Stück Kuchen dazu und morgen gehe ich irgendwie eine Runde laufen. Ja, das macht man ja auch häufig mit sich selber, so kleine Deals quasi.
Genau. Und dann kann ich mir überlegen, mit welchem T-Shirt ich laufen gehen möchte und welchen Fußabdruck das jetzt für das Klima hinterlässt.
Ja, und ich, die, Die große Kunst, und das ist natürlich das, wo du genau, wo deine Frage auch darauf abzielt, ist, führt eigentlich zusätzliche Informationen dazu, dass ich mich irgendwann bevormundet fühle und das Gefühl habe, ich kann eigentlich keine Entscheidung mehr treffen, die nicht behaftet ist, die nicht schlecht ist. Und da muss man sagen, im aktuellen Zustand ist das fast so im Bereich Konsum. Ja? Selbst das noch so nachhaltig produzierteste T-Shirt bedarf am Ende Ressourcen, die dafür genutzt werden. Und,
das beste T-Shirt ist das, was ich gar nicht erst kaufe.
Das, was ich recycelt kaufe oder also, ne, Secondhand meine ich damit, sorry.
Oder das, was ich habe, noch mal 2 Jahre länger trage, was bei den meisten unserer Klamotten, wenn man ehrlich ist, ja durchaus möglich wäre. Wir tauschen es dann aus, weil wir mal was Neues, einen neuen Schnitt, eine neue Farbe, ein neues Design oder einfach gerne was Neues möchten, ja.
Ja. Und ich finde aber auch, das ist auch ein menschliches Bedürfnis, wo ich nicht glaube, dass es der Ansatz klein sein kann, das komplett zu verändern oder das zu verbieten, ja. Ich bin kürzlich umgezogen und natürlich will man, wenn man in eine neue Wohnung zieht, hat man das Bedürfnis, sich auch für diese neue Wohnung, oder ich hatte das Bedürfnis, für diese neue Wohnung mir neue Sachen zu kaufen, ja. Natürlich weiß ich, da hat man das Glück, dass man diese Sachen sehr lange in der Regel nutzt, trotzdem haben auch diese Sachen wieder einen CO2-Fußabdruck. Und das gehört einfach mit dazu. Die Frage ist nur, wie lernen wir damit umzugehen? Wie wird unser Umgang damit?
Ihr bietet
damit
ja eine Lösung dafür an. Also ihr sagt, okay, wir machen das transparent über unser Plugin. Wir zeigen dem Käufer, was für Optionen er hat. Jetzt möchte ich aber, du hattest vorhin schon das Beispiel, ich möchte aber jetzt dieses Polyester-T-Shirt, weil das fällt so schön und ich möchte damit tanzen gehen und die Farben sind toll und es glitzert vielleicht noch. Automatisch kein guter Fußabdruck, wenn es glitzert. Was passiert dann? Ich kann dann gleich in dem Shop einen Ausgleich mitkaufen.
Genau, das ist dann wirklich, du hattest ja vorhin auch das Beispiel Flügel genannt.
Genau.
Dort kennt man das auch schon von dem einen oder anderen Anbieter, wo ich quasi in dem Moment, wo ich schon den Flug buche, das direkt mitbuchen kann. Und da ist auch wieder der Ansatz, das darf aus meiner Sicht nicht was sein, was anstrengend zusätzlich stattfinden muss. Also, dass ich irgendwie am Ende meines Jahres quasi alle meine Einkaufsbelege durchgehe, die irgendwo in einen CO2-Rechner eintippe, um dann festzustellen, welchen CO2-Ausgleich muss ich denn vornehmen. Sondern im Bereich Mobilität, im Bereich Konsum, überall dort, wo ich Entscheidungen treffe, ist meine Vorstellung, ich kann dort spielerisch und leicht sagen, hier, ich kümmere mich direkt mit darum und dann ist das auch für mich aus dem Kopf, ja, es darf auch dann abgehakt sein, das Thema. Das finde ich ganz schön. Und deswegen findet es direkt dort statt. Es ist kein zusätzlicher Zahlungsprozess, ne, ist sozusagen alles dort direkt mit einem Klick und ich habe das Thema für mich abgehakt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen.
Nun wird ja auch da schon wieder, kommt ja da schon auch wieder sehr viel Kritik hoch. Wir haben genug Bäume gepflanzt oder teilweise ist das Bäumepflanzen wirklich ein Greenwashing von Firmen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Bäume pflanzt. Was macht ihr denn mit dem Geld, was ihr als Ausgleich erhebt? Welche Projekte werden damit finanziert?
Also tatsächlich haben wir zurzeit ausgewählte Aufforstungs- und Waldschutzprojekte. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, aus mehreren Gründen. Die zwei wichtigsten sind, das sind die Projekte, die zurzeit vor allem verfügbar sind und die sehr schnell, sehr effektiv sind, wenn es richtig gut gemachte Projekte sind. Wir werden unser Portfolio in Zukunft auch erweitern und es gibt ganz viele spannende Entwicklungen auch im Bereich technologische Möglichkeiten, CO2 zu speichern. Nur die sind alle heute noch nicht verfügbar und aus einer Klimaschutzperspektive ist es nicht nur wichtig, welches Ziel setzen wir uns, ja, beispielsweise 2030, 2050 und dann auf den letzten Metern möglichst viel zu machen, sondern möglichst jetzt heute schon alles, was wir können, zu reduzieren oder zu kompensieren, weil wir dann gar nicht erst so bestimmte Kipppunkte, so nennt sich das ja, erreichen, die dann irreversible Schäden schaffen. Ja? Also wenn wir bestimmte Temperaturerhöhungen haben, wenn wir bestimmte Konzentration von CO2 in der Atmosphäre haben, gibt es diese Kipppunkte, die dafür sorgen, dass sich in Ökosystemen Sachen etwas
darstellen. Ihr sprecht ja bei euch ganz konkret von 6 Kippelementen, von 6 tickenden Zeitbomben, die wir haben. Vielleicht kannst du die noch mal kurz aufführen.
Ich nehme eins daraus. Ich glaube, das ist, kann man sich auch noch mal die anderen anschauen. Das ist eins der klassischen ist das Abschmelzen von Gletschereis. Mhm. Und dort ist es einfach so, wenn wir, und das haben wir jetzt schon erreicht, Kipppunkte dort leider, dass die Temperatur so hoch ist, im Meer tatsächlich an der Stelle, dass die schmelzen. Und dieser Vorgang hat dann verstärkende Effekte. Ja? Je mehr schmilzt, desto kleiner ist die Masse an Gletschereis, die zurück ist, desto eher schmilzt sie dann auch. Man kennt das von einem Eiswürfel. Ja? Wenn ich einen kleinen Eiswürfel in mein Glas packe, dann ist der sofort weg quasi. Ja? Wenn ich einen großen Eiswürfel, dann habe ich eine exponentiell viel längere Zeit quasi, bis der abgeschmolzen ist. Und das ist aber ein Vorgang, der ist losgetreten von uns und der findet einfach statt und führt dazu, dass dann insgesamt sich das Meerwasser weiter erwärmt, andere Gletscher mitschmelzen und wir da sozusagen gar nicht mehr so richtig rauskommen. Und das nennt man Kipppunkte. Also man kommt an einen Punkt, wo dann Folgeeffekte auftreten, die man losgestoßen hat, wie bei so einem Domino-Effekt. Und man kann das gar nicht mehr, die kippen jetzt alle um und wir können das nicht mehr aufhalten. Und deswegen ist es wichtig, jetzt nicht dieses Umkippen zu machen bei manchen Kipppunkten und dafür jetzt bestimmte kritische Punkte nicht zu erreichen oder das maximal hinauszuzögern, bis wir die erreichen.
Okay, deshalb sagt ihr nutzt dieses Geld, was ihr über den Ausgleich einsammelt, für Projekte, die sehr schnell, sehr effizient jetzt einen Unterschied machen.
Die sofort.
Kannst du mal so ein konkretes Projekt?
Wir haben einen super Partner, Verventures heißen die. Das ist eine kleine deutsche NGO, die seit vielen Jahren Aufforstungsprojekte in Indonesien und jetzt auch in Uganda vorantreibt. Und Bäume haben halt einfach den großen Vorteil, dass sie sofort für ihr Wachstum CO2 aus der Atmosphäre ziehen und das umwandeln in Biomasse. Und dann gibt es auch noch, da könnte ich jetzt auch eine Stunde zu erzählen, ja, weil das ist eigentlich total faszinierend, was Bäume ansonsten auch noch für unser Ökosystem natürlich alles bereithalten, plus ein unheimlich nachhaltiger Rohstoff sind, plus für die Biodiversität vor Ort enorm wichtig ist, Artenvielfalt und Co. Wichtig ist, einer der großen Vorwürfe, die es gibt an der Stelle, ist, dass so ein Baum irgendwann ein Lebensende erreicht. Ja, auch der älteste Baum stirbt irgendwann. Und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass es irgendwie eine frühere Rodung oder so gibt. Das ist in diesen nachhaltigen natürlich nicht der Fall. Aber sie werden sie sterben natürlich oder sie werden, jetzt fällt mir nur der englische Begriff an, cut down. Also sie werden genutzt. Genau, gefällt.
Danke. Also zum Nutzholz vereinbartet, ja.
So, und der Vorwurf ist, dass dann ja das CO2 freigesetzt wird. Das passiert aber in der Regel in 20 bis 30 Jahren. Das heißt, die schaffen uns jetzt einen Puffer, diese Bäume, ja, weil sie jetzt das CO2 für uns speichern und wir es hoffentlich ja innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahren schaffen, doch bestimmte Industrieprozesse, unsere Wirtschaft und Ähnliches umzustellen, um dann, wenn das CO2 gegebenenfalls wieder in die Atmosphäre entweicht, aber das Level insgesamt an CO2 so gesunken haben, dass das nicht mehr so einen desaströsen Effekt hat. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, man kann Holz ganz wunderbar auch noch zusätzlich nutzen, zum Beispiel als Alternative zu Zement in der Bauindustrie. Und Zement ist einer der CO2-intensivsten Produkte, die es gibt.
Guck mal, zum Beispiel, glaube ich, wissen ganz viele gar nicht.
Genau. Und wenn ich dann da jetzt Holz nutze, dann habe ich erstens, hat dieses Holz eine Lebensdauer, die unglaublich verlängert wird. Ja? Das heißt, das CO2 wird viel länger gebunden und gleichzeitig produziere ich nicht Beton, um das Haus zu bauen oder ähnliches, sondern nutze diesen Rohstoff, der auch noch CO2 gebunden hat. Also das hat einen doppelten Effekt. Und das deswegen begeistert mich tatsächlich Waldgespräche. Und ich ärgere mich so über die schwarzen Schafe in dem Bereich oder die Berichterstattung, die teilweise ein bisschen einseitig ist. Ich finde es wichtig, auf die kritischen Punkte hinzuweisen. Es gibt halt Möglichkeiten, die Lebensdauer zu verlängern. Und es ist so wichtig, dass wir jetzt schnell was tun, um uns einen Puffer aufzubauen, solange wir noch dabei sind, die Wirtschaft umzukrempeln. Das ist, glaube ich, so das, was mich an der Stelle irgendwie
wirklich treibt.
Ne? Und mich treibt,
ja.
Genau.
Ja, das merkt man. Ich habe eine Zahl gelesen, dass 60% der Kunden sagen, dass sie beim Einkauf gern die Option haben würden, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Habt ihr schon erste Echtzahlen, wie viel das dann wirklich tun? Du sagtest, ihr seid schon mit Pilotprojekten gestartet. Mhm. Habt ihr da schon ein Feedback, also ein echtes Feedback, wie Kunden sich tatsächlich beim Checkout verhalten?
Genau, also das unser Plugin ist ja auch nicht nur, also die CO2-Analyse der Produkte, die ist zurzeit noch die machen wir nur mit Pilotkunden. Das Plugin selber, wo ich zumindest den Klimabeitrag erstmal negieren kann, das nutzen schon ganz reguläre Kunden und ist verfügbar für jeden Online-Shop.
Hast du da ein Beispiel für unsere Hörer, in welchen Shops man sich das mal anschauen könnte?
Von bis, Woodberg ist ein Beispiel, ganz schön, die sind eher auf Naturkosmetik fokussiert. Wir haben aber auch für Hundeliebhaber einen Hunde-Online-Shop, Kampfkunst. Wirklich, das ist auch...
Also ganz unterschiedlich.
Das, total unterschiedlich. Das ist vielleicht als kleine Anekdote an der Seite eine der Sachen, die mich total überrascht hat. Ich komme ja nicht aus dem E-Commerce. Ich habe mich vorher nicht primär mit dem Thema Online-Shops irgendwie beschäftigt und tauche da jetzt quasi durch die Gründung immer mehr ein und stelle fest, welche unglaubliche Vielfalt es dort gibt und mit wie viel Herzblut auch von den Gründern diese ganzen Online-Shops vorangetrieben werden und die Auswahl der Produkte. Und es gibt einfach Corona-bedingt natürlich auch jetzt nochmal einen richtigen Boost in die Richtung, dass ganz viele kleine Shops sich auch online aufstellen. Und diese Vielfalt finde ich unglaublich toll und hoffe, dass wir die auch miterhalten. Nicht nur eine natürliche Biodiversitätsvielfalt durch unsere Waldschutzprojekte, sondern auch eine Vielfalt im Online-Shopping.
Ja, super. Das ist ja eine ganze Menge, was ihr da habt. Ihr habt den Bereich, ihr müsst die Berechnung auf die Beine stellen, da müsst es riesen Datenbanken geben. Dann habt ihr auch noch die Seite der Verwendung. Also ihr müsst richtige Projekte suchen. Ich denke, ihr werdet da auch einen gewissen Kapitalbedarf haben. Du hast ja mit einem Partner gegründet, mit Antoine Verger. Das hast du gegründet. Wie habt ihr euch finanziert? War das schwierig für ein Unternehmen wie euch, die Startfinanzierung auf die Beine zu stellen? Oder sieht der Markt, der Kapitalmarkt, da großes Potenzial in dem, was ihr macht?
Ich zögere so ein bisschen, weil es gibt quasi, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Faktoren, die damit reinfließen. Man merkt, dass sich auch im Kapitalmarkt und auch in der VC-Szene, also in der Venture-Capital-Szene, als auch grundsätzlich in der Investment-Szene, gibt es durch den Greta-Effekt, wenn man ihn so nennen will, schon einen Fokus auf Nachhaltigkeit und erstmal einen Run. Und ich kriege weiterhin wöchentlich unglaublich viele Anfragen von interessierten Investoren, die mit uns sprechen wollen. Okay. Also das ist tatsächlich ein unheimlich positiver Effekt.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, viele sind dann intern noch gar nicht richtig aufgestellt, um auch diesen neuen Markt, der auch teilweise oder diese neue Art des Unternehmertums wirklich in seiner Gänze verstehen zu können oder auch abbilden zu können. Ja, das
und
ist so klassisch.
Und vor allen Dingen auch zahlenmäßig abbilden zu können, die Ertragschancen. Ne?
Genau, und das sind natürlich häufig sind nachhaltige Geschäftsmodelle auch langfristiger ausgelegt. Es gibt einfach eine andere Motivation auch bei den Gründern, die mit zu berücksichtigen ist. Und auch, ich glaube, das ist eher der Faktor, dass wir natürlich als Gründer sehr stark darauf achten, wer macht jetzt eigentlich nur Greenwashing und will ein so ein Feigenblatt-Investment haben? Und wer hat verstanden, dass das wirklich die Zukunft ist und sich Investitionen dort auch nachhaltig auszahlen? Wir hatten, um konkret auf deine Frage zurückzukommen, Antoine und ich haben beide, dadurch, dass wir vorher schon Startups aufgebaut haben, natürlich auch ein Netzwerk an Investoren. Mhm. Und man darf nicht unterschätzen, wie viel Wert so etwas einfach schafft, weil man Vertrauenspersonen hat, die einen für mehrere Jahre begleiten, die einen schon kennen und die dann sowohl von der Person als auch dem Geschäftsmodell überzeugt sind. Und das ist natürlich für Gründer, die vorher noch nie gegründet haben oder die nicht so ein Netzwerk haben, immer schwieriger. Das heißt, wir hatten auch noch diesen zusätzlichen Vorteil an der Stelle. Mhm. Genau. Und es ist klassischerweise, wie immer, es ist sozusagen so ein Halt. Gleichzeitig stoßen auch ganz viele Startups sozusagen, die jetzt das Thema Klima irgendwie machen. Und dann fällt es auch manchen Investoren schwer, die Unterschiede zu erkennen. Ja? Die sagen dann, okay, nach dem Motto, ach, noch so ein Sustainability-Startup. Ja, davon gibt es doch schon zwei. Wieso braucht es denn das dritte? Mhm. Ja, super. Ja, okay, also ob ich jetzt irgendwie Tomorrow bin oder unser Startup oder irgendwie nachhaltiges Fashion-Produkt, das sind total unterschiedliche Stoßrichtungen, Märkte, Zielgruppen, Geschäftsmodelle, Erlösstrukturen. Das ist so, als würde man sagen, wieso braucht es denn noch ein Startup im Bereich Food?
Genau, brauchen wir nicht. Wir haben genug zu essen.
Genau, worum geht es denn? Geht es da um die Lieferkette? Geht es um ein neues Food-Produkt? Geht es um die Verteilung? Also es gibt ja ganz viele Facetten davon.
Du hattest gerade das Stichwort Erlösmodell genannt. Wer bezahlt euch denn? Wo setzt euer Erlösmodell an?
Wir haben zwei Strukturen dafür. Die erste ist, dass wir mit den Projektpartnern, mit denen wir arbeiten, mit den Klimaschutzprojektpartnern, das sind ja NGOs, und die haben in der Regel Teil ihrer Overhead-Kosten oder ihrer Verwaltungskosten sind für Vertrieb und Marketing vorgesehen. Und das sind in der Regel so 20%. Und wir schließen sozusagen mit denen ab, dass sie diese 20%, also dass sie von uns diese Klimabeiträge bekommen, wir aber 20% davon behalten, die sie bei sich nicht mehr nutzen für Vertrieb und Marketing, weil das haben wir ja quasi übernommen an der Stelle. Und das heißt, am Ende nehmen wir diese 20% von den Klimaschutzprojekterlösen, die der Endkunde zahlt oder der Shop. Manche Shops entscheiden sich auch selbst, dass sie sagen, ich möchte auf jeden Fall schon mal mit jeder Bestellung einen Klimabeitrag leisten. Meine Kunden können dann on top noch eine Kompensation hinzufügen. Aber ich finde, dass ich auch da eine gewisse Verantwortung trage und das gerne gemeinsam mit denen machen will.
Aber wenn jetzt der Shop diesen Klimabeitrag zahlt, dann bekommt ihr den doch, um daraus wieder Klimaprojekte zu machen.
Genau.
Das heißt, der Shop, der sich für euer Plugin entscheidet, hat eigentlich streng genommen keine Kosten, sondern die Kosten werden gedeckt über die Marketing-Vertriebsbudgets, die Klimaschutzprogramme haben.
Ja, genau. Also das heißt, es ist erstmal das Plugin kann ich als Online-Shop ohne irgendwelche Fixkosten und ohne irgendwelche laufenden Kosten bei mir implementieren. Ich kann mich aktiv als Shop dafür entscheiden, dass ich selber mit jeder Bestellung zum Beispiel einen Klimabeitrag leisten möchte oder dass ich bei den Kunden, die eine Kompensation vornehme, noch zum Beispiel einen Quadratmeter Wald oder 10 Kilogramm CO2 obendrauf packe, nach dem Motto, so gemeinsam ist doch besser. Mhm. Dann entstehen natürlich halt diese variablen Kosten für die Klimaschutzprojekte, aber es gibt keine Fixkosten. Das wird sich natürlich ein Stück weit ändern, wenn wir in den Launch von unserem CO2-Analyse-Tool auch gehen. Das ist dann abhängig davon, wie viele Produkte sie haben und wie häufig sie die Produkte bei sich erneuern.
Ein großes Projekt. Du hattest schon mal angedeutet, so ganz einfach kann zum Beispiel das Invest nicht sein, wenn man auf dem Markt noch nicht bekannt ist, wenn man da noch nicht so sein Netzwerk hat. Allerletzte kurze Frage. Yook, soll das eine Marke werden, die bekannt wird, so wie Intel Insight? Wollt ihr Yook zu einer Marke entwickeln, dass man auch sagen, den Shop, der Yook nicht hat, da kaufe ich auch gar nicht. Auch wenn mir vielleicht Tomorrow bezahle und ich da auch eine Info zu meinem Fußabdruck bekomme. Was plant ihr da?
Das wäre unser Wunsch für die Zukunft. Oder sagen wir andersrum, ich glaube, das haben wir hatte ich mit dir auch schon mal das Thema. Ich hoffe einfach, dass die Idee, die wir haben, sich durchsetzt. das Thema CO2-Informationen verfügbar zu machen, Transparenz darüber zu schaffen. Und ich hoffe, dass wir diejenigen sind, die einen großen Beitrag dazu leisten können und dort auch als die treibende Marke wahrgenommen werden. Und das ist mein Anspruch, dafür setze ich mich ein. Wenn das am Ende jemand anders schafft, dann ist das Problem trotzdem angegangen. Und das feiere ich auch. Aber zurzeit sind wir diejenigen, die uns da auf den Weg gemacht haben.
Ich glaube, das ist ein ganz tolles Schlussstatement, Varina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das Startup Joke, das sich auf den Weg gemacht hat, den CO2-Footprint unseres Konsums transparent zu machen, und zwar im Moment der Kaufentscheidung transparent zu machen, das finde ich ganz wichtig. Nicht, wenn ich es zu Hause habe und schon gekauft habe, sondern in dem Moment, wo ich mich für das eine weiße T-Shirt versus das andere entscheide, zum Beispiel mir als Kunden die Information zur Verfügung zu stellen, was meine Kaufentscheidung, welchen CO2-Footprint die hinterlässt, und auch gleichzeitig die Möglichkeit gibt, denn das fand ich auch ganz wichtig, du hast gesagt, ihr wollt nicht erziehen, ihr wollt niemanden vormunden, sondern ihr wollt aufklären, ihr wollt Transparenz schaffen und die Möglichkeit geben zu sagen, nein, heute entscheide ich mich aber für das T-Shirt, aber ich möchte es dann kompensieren, das, was ich mit dem Kauf eben an Footprint hinterlasse. Tolle Idee. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg und ich wünsche euch auch, dass deine Vision aufgeht, dass ihr ein Beispiel seid, an dem sich viele orientieren werden, um diese Transparenz in den Markt zu bringen, unsere Kaufentscheidungen damit zu qualifizieren im Sinne des Klimaschutzes. Und dafür wünsche ich euch sehr viel Erfolg. Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Annette, auch für das super Gespräch und vor allen Dingen die guten Fragen. Es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein.
Super, ich danke dir.